Tue.
Ö1 Mittagsjournal.
Aus dem Journalstudio begrüßt sie Franz Renner. Ein innenpolitisches Zahlenrätsel können wir heute ansatzweise zumindest vielleicht schon auflösen. 8 plus 2 oder 6 plus 2 oder 6 plus 3 oder gar 6 plus 100. Um die Wehrdienstverlängerung geht es und da hat sich Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker mit einem neuen Vorschlag der SPÖ angenähert. Wir bringen die Reaktionen eben dieser SPÖ und der NEOS und analysieren die Fallstricke dieses Vorschlags, der erheblich teurer käme als der Wehrdienstkommission. Und weil es gut darauf passt und mit dem heutigen Parlamentskehr aus die innenpolitische Sommerpause beginnt, liefern wir mit der Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle auch gleich die innenpolitische Zwischenbilanz des ersten Halbjahres dazu. Außerdem unter anderem das Ultimatum des VW-Betriebsrates an den Vorstand, das heute abläuft und die vielen Fragen dazu, so Marke Quo Vadis Volkswagen. Und wir schalten live zu Andreas Pfeiffer nach Berlin. Die verheerenden Waldbrände in Spanien, bei denen bereits 12 Menschen ums Leben gekommen sind und wie die aus Frankreichs Vorstädten importierte Bandenkriminalität nebst Einbruchsserien in der Schweiz. Die Wetterschlagzeile in aller Kürze, heute verbreitet sommerlich. Vor einem halben Jahr hat die von der Regierung eingesetzte Wehrdienstkommission zur Stärkung der Wehrkraft eine eindeutige Empfehlung ausgesprochen. Sie empfiehlt eine Verlängerung des Grundwehrdienstes von 6 auf 8 Monate und die Wiedereinführung von verpflichteten Truppenübungen in der Dauer von insgesamt 2 Monaten. 8 plus 2 wird dieses Modell genannt. Und seit damals, seit Jänner, diskutieren die drei Regierungsparteien teils höchst Divergierendes. Gestern aber hat Bundeskanzler Stocker in einem Interview einen Vorschlag gemacht, der Bewegung in die Sache zu bringen scheint. 6 Monate Grundwehrdienst und 3 Monate Truppenübungen lautet der. Die SPÖ hatte 6 plus 2 vorgeschlagen und reagiert heute auf den Kanzlervorschlag interessiert. Der Pferdefuß an Stockers Vorschlag aus budgetärer Sicht, er ist erheblich teurer als die 8 plus 2 Variante der Wehrdienstkommission. Die NEOS gehen heute zum neuen Vorschlag noch nicht wirklich aus der Deckung. Niklas Lercher und Tanja Malle berichten.
6 plus 3, also 6 Monate Wehrdienst, gefolgt von insgesamt 3 Monaten Milizübungen, lautet der nunmehrige Vorstoß von ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker. Der kommt damit dem SPÖ-Vorstoß von 6 plus 2 von vor wenigen Wochen sehr nahe. SPÖ-Wehrsprecher Robert Leimer reagiert heute erfreut.
Ich bin jetzt nicht autorisiert, hier einen finalen Aspekt zu liefern. Das geht doch gar nicht. Das muss in der Regierungskoordination nochmals durchgearbeitet werden. Aber die Chancen stehen gut, dass wir zu einer Einigung kommen.
6 plus 3 entspricht quasi dem Stufenmodell, das die Wehrdienstkommission ja als eine Möglichkeit vorgeschlagen hat. Allerdings, es ist erheblich teurer als das von der Kommission favorisierte Modell. Dieses lautet ja 8 plus 2. Ein Kostenvergleich laut Bericht der Kommission zeigt, 8 plus 2 kommt auf 170 bis 250 Millionen Euro. Das Stufenmodell, also quasi 6 plus 3, kommt auf 230 bis 310 Millionen Euro, macht demnach 60 Millionen Euro Unterschied pro Jahr. Auf diesen Kostenfaktor hat auch Erwin Hameseder, Leiter der Kommission, unlängst hingewiesen.
Weil es ja davon abhängt, dass 6 Monate als Grundwehrdienst abzudehnen sind und der Rest sind unsere dann ausgebildeten Soldaten in der Miliz. Und dort ist ja eine Abgeltung dessen notwendig für die Milizsoldaten, die dienen, was sie im Beruf verdienen. Daher aus diesem Grund eindeutig teurer.
Sprich, die Übungen eines Wehrdienstleistenden kommen günstiger als die eines im Beruf verankerten Arbeitnehmers. SPÖ-Wehrsprecher Leimer schlägt heute wohl auch deshalb vor, zumindest einen Teil der Übungen unmittelbar auf den Wehrdienst folgen zu lassen.
Man kann zum Beispiel eine Monatruppenübung auch gleich anhängen, theoretisch. Ja.
Und von der ÖVP heißt es heute sinngemäß, man sei sich der höheren Kosten bewusst, es brauche aber endlich eine Annäherung. ÖVP-Ziel sei weiterhin, dass die Reform mit 1.1.27 in Kraft treten soll. Der SPÖ reicht es, wenn sie das im Laufe des kommenden Jahres tut. Und auch beim Zivildienst fehlt weiter eine Annäherung. Die ÖVP will weiterhin auf 12 Monate verlängern. Die SPÖ will 9 Monate, gefolgt von 2 Monaten Übungen für Zivilschutz bzw. Katastropheneinsätze. Bleibt außerdem noch der dritte im Bunde, die NEOS. Die sehen ja die Wehrpflicht überhaupt skeptisch. Wehrsprecher Hoyers will den Vorstoß der ÖVP und die Annäherung seiner beiden Koalitionspartner in der Sache heute nicht konkret kommentieren. Nur so viel.
Also ich glaube, es geht nicht nur um irgendwelche mathematischen Rechnungen, die dahinter sind, sondern es geht wesentlich darum, die Sicherheit in Österreich zu erhöhen.
Man müsse grundsätzlich über die Verteidigungsfähigkeit Österreichs reden, so Hoyers.
Das klingt ja alles zumindest schon nach Annäherung in der Wehrdienstverlängerungsdebatte. Aber eh klar, ein paar bzw. viele Fragen sind noch offen. Die gebe ich weiter an unseren Wehrdienst- und Bundeswehrexperten Niklas Lercher. Er beobachtet gerade im Parlament den letzten Sitzungstag des Nationalrates vor der Sommerpause. Niklas, 6 Monate Grundwehrdienst plus 2 Monate Truppenübungen hat die SPÖ ins Spiel gebracht. 6+3, sagt jetzt der Bundeskanzler und ÖVP-Chef. Da ist nicht mehr so viel Luft dazwischen und ein Kompromiss scheint jetzt möglich?
Durchaus. Zumindest können sich ÖVP und SPÖ darin wiederfinden. Es ist ja nicht wirklich weit weg von den jeweiligen Positionen. Das Ganze wäre eine Art Mittelweg, über den die beiden Parteien ohne großen Gesichtsverlust aus der Nummer rausfinden könnten. Anders sieht es da schon beim dritten Koalitionspartner, den NEOS, aus. Die haben mit Sicherheit den weitesten Weg zu gehen. Da fehlt mir im Augenblick noch ein wenig die Fantasie. Allerdings haben sich auch die NEOS im Laufe der Verhandlungen schon indirekt dazu bekannt, zumindest die Milizübungen wieder einzuführen. Und sie betonen immer wieder, es gehe um die Sicherheit des Landes, eben im Beitrag gerade wieder. Dass sie dann eine Reform in diese Richtung blockieren, das wollen sich die NEOS auch ganz sicher nicht umhängen lassen.
Irgendwo dazwischen könnte der Kompromiss liegen, 6+2, 6+3. Die 6+3-Variante, die würde, könnte auch der Wehrdienstkommission gefallen?
Ja, mit einigen Zähneknirschen, sage ich mal. Wenn das 8+2-Modell jetzt politisch so nicht durchsetzbar ist, dann wird die Kommission auch den Kompromiss nehmen. Das hat der Leiter Erwin Hammes-Eder bereits klargemacht, nach dem Motto besser als nichts. Aber es gibt schon auch erhebliche Vorbehalte. Vor allem ein Punkt geht in diesem politischen Gezerre unter. Mit 6 Monaten Grundwehrdienst wäre das zentrale militärische Problem des Bundesheeres aus Sicht der Wehrdienstkommission nicht gelöst. Denn im Ernstfall sind die Soldaten dann nicht sofort einsatzfähig, sondern sie müssten erst einmal noch 2 Monate Truppenausbildung durchlaufen. Also zugespitzt heißt das, falls Österreich angegriffen wird, müssten wir erst einmal 2 Monate unsere Leute ausbilden. Jetzt haben wir gehört, in den Verhandlungen gibt es die Überlegung, dass man zumindest einen Teil der Übungszeit direkt an den Grundwehrdienst anschließen könnte. Je nachdem, wie lange, aber dann könnten wir eben eventuell wieder bei 8 Monaten am Stück landen. Ein 8+-Modell durch die Hintertür gewissermaßen.
Und wir hoffen, dass mögliche Angreifer darauf noch Rücksicht nehmen werden. Kompromisse kosten Geld, könnte man so ganz grundsätzlich sagen. Dieser Kompromiss mit 6 Monaten Grundwehrdienst und 3 Monaten Truppenübungen wäre, wie wir gerade gehört haben, erheblich teurer wie die 8+2-Variante der Wehrdienstkommission. So oder so gibt es im Budget keine Vorsorge dafür. Wird das letzte Wort vielleicht gar der Finanzminister haben?
Sagen wir so, Markus Marterbauer von der SPÖ wird ein gehöriges Wort mitreden. Wenn jetzt die Regierungsspitze sagt, das kommt so, wird sich der Finanzminister jedoch sicher nicht querlegen. Aber natürlich, er wird auf eine Gegenfinanzierung pochen. Heißt, an anderer Stelle muss gekürzt oder neue Einnahmen aufgemacht werden. Bemerkenswert bis skurril ist die Situation ja schon. Die Staatskassen sind alles andere als prall gefüllt und am Ende könnte eine weitaus teurere Lösung herauskommen. Die Verhandlungen erinnern da ein wenig an einen Basar, 8+2, 6+2, 6+3, 6+100 Tage. Da wird jetzt offenbar um einzelne Tage gefeilscht. Der Kanzler hat die Anzahl der Miliztage als semantische Frage bezeichnet, die aber am Ende sehr viel mehr kosten könnte als nötig, könnte man hinzufügen. Es bleibt ein wenig der Eindruck, koste es, was es wolle. Hauptsache, das Thema ist erledigt und vom Tisch.
Lässt sich aus den bisherigen Wortmeldungen, also der vergangenen Monate, ablesen, ob die Dreierkoalition für welche Variante auch immer, wir ersparen den Hörern jetzt einen neuen Zahlensalat, die Zustimmung entweder der FPÖ oder der Grünen erwarten kann? Eine der zwei Parteien braucht es für die erforderliche Zweidrittelmehrheit.
Schwer abzuschätzen. Die Grünen sind sowieso auf der Bremse. Bleibt eigentlich nur die FPÖ. In so gut wie allen anderen Zweidrittelfragen ist das ja normalerweise umgekehrt. Die Freiheitlichen sind aber ausdrücklich für das 8-plus-2-Modell. Ob sich die Blauen jetzt gegen eine Kompromissvariante stemmen würden, darf bezweifelt werden. Als selbsternannte Sicherheitspartei gegen mehr Sicherheit zu stimmen, diese Blöße dürften sich die Freiheitlichen wohl auch nicht geben.
Kurzer Ausblick, bitte noch spätestens bis September soll die Wehrdienstfrage beantwortet sein. Das Inkrafttreten ist mit 1. Jänner kommenden Jahres geplant. Welchen Einrückungstermin wird das dann erstmals treffen?
Wir sind da immer noch im Konjunktiv, aber sollte die Reform mit 1. Jänner in Kraft treten, dann wären alle jungen Männer, die Anfang kommenden Jahres zur Musterung müssen, davon betroffen. Alle davor nicht, es gilt ja der Vertrauensschutz für sie. Also wirklich greifen würde ein verlängerter Wehrdienst wohl frühestens nächsten Sommer.
Analysiert Niklas Lercher, der für uns heute im Parlament den letzten von 5 Nationalratssitzungstagen in dieser Woche beobachtet. Parlamentschaos nennt man das im innenpolitischen Jargon. Dann beginnt die viel zitierte innenpolitische Sommerpause. Ein treffender Anlass, um das innenpolitische Halbjahr zu analysieren und auf den Herbst vorauszuschauen. Mit Katrin Steiner-Hämmerle, Professorin für Politikwissenschaft an der FH Kärnten. Willkommen im Mittagsjournal.
Guten Tag, Herr Renner.
Frau Professorin, nehmen wir doch gleich die Wehrdienstdebatte her. Pass pro toto, wie der Lateiner sagt, als ein konkretes Beispiel für die Reformkraft dieser Regierung. Das Ziel, die Wehrfähigkeit zu stärken und den Wehrdienst zu verlängern, dafür gibt es laut Umfragen eine Mehrheit in der Bevölkerung. Die Dreierkoalition lässt sich aber, begleitet von viel öffentlich ausgeführter Debatte, trotzdem schon ein halbes Jahr Zeit, das auf den Boden zu bringen. Welche Strategie können Sie dahinter erkennen?
Herr Renner, wenn Sie jetzt eine Erklärung von mir haben wollen, auch als Politikwissenschaftlerin, warum das Sinn macht, sich erstens nicht zu einigen und dann noch sich zuschauen zu lassen in der Öffentlichkeit beim Streiten, dann muss ich hier wirklich passen. Aber es zeigt vor allem an diesem Fall, dass selbst die beste Voraussetzung, die beste Vorbereitung mit einer Expertenkommission oft aufgrund von mangelnder interner Einigung und Abstimmung dann doch scheitert. Und selbst das zweite Fenster, das ja dann Bundeskanzler Stocker noch geöffnet hat mit seinem Vorschlag einer Volksbefragung, die ja auch allen Partnern eine gesichtswahrende Einigung ermöglicht hätte. Auch das wurde geschlossen, was am Ende heute nicht wirklich verständlich ist. Also ein grundlegender Fehler dieses Halbjahres zeichnet sich ab. Mangelnde interne Abstimmung trifft hier immer aber auch auf hohe Erwartungshaltungen, die einfach mit zu frühen Ankündigungen geschürt wurde.
Das mit den hohen Erwartungshaltungen nehmen wir gleich mit. Vor einer Woche ungefähr hat die Regierung Ergebnisse der mittlerweile sagenumwobenen Reformpartnerschaft vorgestellt, für den Bereich Gesundheit beispielsweise. Und wenn man da genauer hinschaut, sieht man zum einen Überschriften und zum anderen könnte man bei wohlwollendem Hinschauen aber auch erkennen, dass diesmal wirklich was weitergehen soll. Öffentlich, in den Medien, ist diese Einigung in der Reformpartnerschaft schauen wir mal, aufgenommen worden. Was ist das Problem mit großen Reformen? Alle wollen sie angeblich, aber es darf sich ja nichts ändern oder wird oder was?
Ja, es darf sich vielleicht schon etwas ändern, aber nicht bei einem selbst, sondern immer nur bei den anderen. Das ist natürlich grundsätzlich ein Problem. Aber ich halte das für falsch, dass man so der Meinung ist, man kann mit großen Reformen nichts gewinnen, vielleicht nicht kurzfristig, nicht für die agierenden Spitzenpolitikerinnen und Politiker, aber aus Sicht der Parteien betrachtet langfristig durchaus. Was braucht es aber dazu? Ich glaube, eine sehr hohe Glaubwürdigkeit in der Kommunikation und auch eine konsistente Politik. Der größte Fehler, den Parteien auch machen, ist sozusagen ein Zickzackkurs. Das zeigt sich über viele Umfragen und anhand von vielen historischen Beispielen. Also man muss ganz klar die Richtung sehen. Und dann braucht es natürlich auch ein anderes Framing, eine andere Bedeutung von Reform. Das muss ja nicht immer nur negativ sein. Das kann ja auch einmal eine Chance sein, sich auf die Herausforderungen zu rüsten. Und natürlich diese falschen Erwartungen, die geschürt werden. Also ich bin ganz sicher davon überzeugt, dass die Abschaffung des Föderalismus nicht dazu führt, dass Milch und Honig fließt in allen Budgettöpfen, in Gemeinden, Ländern oder auch im Bund.
Wenn wir auf die Umfragen schauen der vergangenen Monate, dann verfestigt sich ein Bild. Die FPÖ weit vorneweg, die ÖVP knapp an den 20% und die SPÖ deutlich drunter. Egal, was die Regierung macht, es gewinnt die FPÖ.
Ja, also einen derartigen Abstand aufzuholen ist, wenn es jetzt nicht ein großer Skandal sich ereignet, den wir nicht einschätzen können oder gar vorhersehen können, wirklich sehr, sehr schwer. Und die FPÖ tritt ja auch genau diesen Gegenbeweis an mit Reformen oder sogar mit dem Versprechen von einem radikalen Umbau, ließe sich nichts gewinnen. Aber man muss natürlich schon auch sehen, dass dieser Trend hin zu rechtspopulistischen Parteien, auch demokratieskeptischen Parteien in vielen Ländern derzeit stattfindet. Das hat sicher auch etwas zu tun mit neuen Kommunikationskanälen, wo einfach Propaganda viel mehr Verbreitung findet, mit der Verunsicherung in der Bevölkerung, aber vor allem auch mit der mangelnden Selbstbeschränkung von politischen Entscheidungsträgern, siehe auch USA. Also wenn natürlich Vertreterinnen und Vertreter von politischen Parteien nicht mehr sich selbst eingrenzen, um demokratische Kultur, um ein demokratisches System zu schützen, dann ist es natürlich schwierig. Aber ja, auch dieser Vorsprung der FPÖ muss eigentlich für die Regierungsparteien nur heißen, mehr Mut zu Reformen.
Gott gegeben ist es wahrscheinlich aber auch nicht, und die Regierungsparteien wissen das ja auch längst mit den neuen Kommunikationskanälen und so weiter. Woran liegt es in Österreich konkret? Weil es ein Match ist, das eben nicht mehr zu gewinnen ist, oder weil die Spitzenakteure in der Regierung das Zutrauen, das Vertrauen der Bevölkerung nicht gewinnen können, oder weil in der Regierung zu viele handwerkliche Fehler passieren?
Ja, wir wissen, Vertrauen ist schnell verspielt, aber sehr schwer wieder aufzubauen. Die Frage ist, warum es Regierende stärker trifft, aber das muss auch nicht sein. LKK in Graz hat bewiesen, man kann regieren und man kann auch trotzdem dann noch gewinnen Wahlen, eben wenn man glaubwürdig über längere Jahre eine klare Linie verfolgt und auch kommuniziert. Wenn es jetzt um die Reformen, die notwendigen geht, im Bund, glaube ich, gibt es drei Schritte, die wichtig wären zu beachten. Das ist erstens einmal die Notwendigkeit zu kommunizieren. Wehrdienstreform, ich glaube, es liegt auf der Hand. Man muss eben nur auch die Bevölkerung in ihrer Meinungsveränderung, die sie ja derzeit durchaus mitmacht, auch hier mitnehmen. Dann natürlich Gerechtigkeit in den Vordergrund stellen. Reformen treffen nie nur andere, aber sie sollen alle Bevölkerungsschichten gleich treffen. Und aber im dritten Schritt auch Zuversicht zu verbreiten. Im Sinne von, wir gemeinsam schaffen das. Ist zwar jetzt ein vielfach auch dann schon falsch zitierter Spruch, wir schaffen das. Aber in der grundsätzlichen Aussage liegt natürlich dennoch kein Fehler. Aber was braucht es dazu? Eine interne Einigkeit, nicht nur in der Regierung, sondern natürlich auch in den Parteien. Mir kommt halt vor, die Parteien lassen sich durch einzelne Teilgruppen innerhalb ihrer eigenen Organisation zu schnell vom Pfad abbringen. Und dadurch entsteht auch kein Spielraum für die einzelnen Koalitionspartner.
Blicken wir noch kurz auf den Herbst voraus. Es heißt ja auch, mit Jahresende schließt sich das Reformfenster, weil ab Herbst 2027 gleich 5 Landtagswahlen praktisch im Monatstakt anstehen. Ist das so?
Ja, auch das wäre eine Annahme, die ich glaube, es gilt für die Regierung, dass sie das widerlegen sollten. Angst vor Landtagswahlen, Angst vor Wählerinnen und Wählern ist nie ein gutes Rezept für mutige Politik. Und wenn die Stimmung aber schlecht ist, auch im Bund, warum sollte dann ein Landeshauptmann gewinnen, der noch dazu auch von der Bundeskanzlerpartei kommt? Aber natürlich, man muss schon sehen, Tirol und Oberösterreich, die ja im Herbst dann die ersten Wahlen zu schlagen haben, andere Interessen, zum Beispiel bei der Reform. Partnerschaft, also bei der Föderalismusreform und auch bei der Gesundheitsreform, da wird sich das Fenster schließen. Aber nein, bei anderen Themen muss es nicht so sein. Etwa bei der Pensionsreform oder bei einer Bildungsreform. Das trifft zwar auch alle in Österreich, aber die Länder haben hier weniger Interessen, sodass es sogar von Vorteil sein könnte, wenn auch Landespolitik sagen kann, naja, der Bund hat uns dazu gezwungen und so gar nicht so sehr sich rechtfertigen muss dann für diese Reformen. Also teilweise stimmt's, aber eine Ausrede für Nichtstun und Weiterwurschteln sind die Landtagswahlen ganz sicher nicht.
Die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle war das. Danke für diese Analyse und für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Wir bleiben innenpolitisch, holen aber andere Akteure aufs Spielfeld. Um sogenannte Slap-Klagen geht es, um Einschüchterungsklagen, die immer öfter auch Journalisten oder Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, treffen. Mit der Umsetzung einer EU-Richtlinie hätten die schon seit Mai auch in Österreich eingedämmt werden sollen. Die ÖVP hat bis jetzt aber blockiert. Mit einem adaptierten Entwurf möchte das von der SPÖ geführte Justizministerium diese Blockade lösen. Das ruft aber wiederum eine Journalisten-NGO auf den Plan, die vor einer Verwässerung der Richtlinie warnt. Mehr von Stefan Kapperer.
SPÖ und NEOS wollen eine scharfe Regelung gegen die sogenannten Slap-Klagen, mit denen Medien von engagierter Recherche und Berichterstattung abgebracht, also eingeschüchtert werden sollen. Der ÖVP wiederum ist ein entsprechender Entwurf des roten Justizministeriums zu weit gegangen. Es gab lange keine Verhandlungen. Wie das Online-Medium ZackZack selbst Ziel diverser Slap-Klagen zuerst berichtet hat, enthält dieser Entwurf hohe Strafen für solche missbräuchlichen Klagen bis zum Hundertfachen des Streitwerts. Das könnte in die Millionen Euro gehen und wirklich abschreckend sein. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache. Es wird über einen adaptierten Entwurf verhandelt. Das Papier ist in der Koordinierung, wie zu erfahren war. Fritz Hausjell, Präsident von Reporter ohne Grenzen, warnt vor einer Verwässerung des Erstentwurfs und betont,
dass es wirklich notwendig ist im Sinne der Sicherung der journalistischen Arbeit und der Pressefreiheit, hier eine weitreichende Lösung anzupeilen und das auch möglichst rasch.
Im ersten Entwurf fand sich die Passage, Zitat,
die Höhe der Geldstrafe bemisst sich nach dem Streitwert der Klage und beträgt mindestens das Dreifache, höchstens das Hundertfache des Streitwerts.
Das war der ÖVP viel zu hoch. Hier dürfte es jetzt Bewegung geben. Nicht gerüttelt wird im adaptierten Entwurf daran, dass die Bestimmungen auch für Einschüchterungsklagen im Inland gelten sollen. Die machen nämlich den weitaus größten Teil dieser missbräuchlichen Klagen aus, sind aber von der EU-Richtlinie nicht umfasst. Und zwar deshalb, weil die EU nur für grenzüberschreitende, also ausländische Slap-Klagen zuständig ist. Die ÖVP hatte sich auch an diesem Punkt gestoßen und von einer Übererfüllung der EU-Richtlinie gesprochen, was aber so eben nicht stimmt. Fritz Hausjell hofft, dass die ÖVP einsichtig ist und jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Denn das Problem sei umso drängender, als die journalistischen Medien keinen langen Atem mehr hätten, weil wirtschaftlich stark unter Druck.
Das hat zu enorm ausgedünnten Redaktionen geführt, hat zu einer Situation geführt, in der derartige Klagen existenzbedrohlich sind.
Auch Amnesty International Österreich drängt auf ein Gesetz, das über die EU-Richtlinie hinausgeht und auch inländische Slap-Klagen mit wirksamen Strafen bedroht.
Berichtet Stefan Kappacher, 12 Uhr und fast 22 Minuten. Themenwechsel zum Thema Asbest, das uns mittlerweile seit Tagen, wenn nicht Monaten, beschäftigt. Die Asbestfunde in mehreren Bundesländern haben mittlerweile auch den Umweltminister Norbert Totschnig, ÖVP, auf den Plan gerufen. In einer Stellungnahme hat das Ministerium gestern eine Anpassung der Deponieverordnung angekündigt. Unter bestimmten Voraussetzungen können demnach künftig auch ehemalige Steinbrüche als Deponiestandorte genutzt werden, heißt es. In den geschlossenen 4 Steinbrüchen im Burgenland denkt man nicht daran, berichtet Veronika Moller.
Der Vorstoß aus dem Umweltministerium, Steinbrüche künftig als Asbestdeponien zu nutzen, habe Eigentümer und Betreiber sehr überrascht, sagt Christoph Leiner Findeis, der Eigentümervertreter des Steinbruchs Pilgersdorf.
Weil wir arbeiten eigentlich ganz konkret daran, dass wir den Betrieb wieder öffnen können und unser Hartgestein weiterverkaufen können. Und das alles innerhalb des gültigen rechtlichen Rahmens. Und deswegen waren wir einigermaßen verwundert, wie wir das medial gehört haben.
Greenpeace habe weder repräsentativ Proben genommen, noch die richtige Richtlinie für Hartgestein angewandt.
Einfach mit einer Pinzette irgendwas herauszukratzen und das dann zu analysieren, ist keine normgerechte Probennahme, das ist das Erste. Das Zweite ist die Verwendung der Methodik. Dieser Verein hat eine Methodik verwendet, die man für Baurestmassen verwendet. Und die ist eben nicht geeignet, dass man Hartgestein auf diesen Fasergehalt, der wesentlich ist, untersucht.
Statt fachlich zu diskutieren, werde Angst verbreitet, so Leiner Findeis. Für die Schließung der Steinbrüche habe es nie einen Anlass gegeben. Das zeige auch der letzte Test der Behörde.
Es hat jetzt unter Anwendung der richtigen Methodik festgestellt, dass unsere Asbestgehalte im 0,0-Bereich liegen. Und deswegen sind wir einigermaßen erstaunt, wie dieses ganze Thema medial Fahrt aufgenommen hat. Gerade auch von Seiten seiner Nichtregierungsorganisation, dass sie ein Thema quasi groß macht, wo eigentlich überhaupt keine großen Befürchtungen aus fachlicher Sicht da liegen.
Die Rufschädigung für das Produkt sei jedenfalls gewaltig, die wirtschaftlichen Folgen groß.
Die Hauptbetroffenen sind natürlich die Betreiber und die Mitarbeitenden. Es wurden ja über 40 Personen gekündigt, weil wir es einfach auch nicht länger halten haben können. Da hat man dann eh alles probiert.
Jetzt setzt sich die Arbeitsgemeinschaft Naturgestein, wie sich der Zusammenschluss der für Steinbrüche nennt, dafür ein, den Betrieb wieder aufzunehmen.
Und wir stehen eigentlich in Kontakt mit der Behörde, wie wir den Betrieb auch wieder öffnen können.
Und was haben Sie da für Signale?
Na, durchaus, ich glaube, positive Signale, weil einfach die Werte der Gutachten das bestätigen.
Bis wann eine Wiederinbetriebnahme realistisch ist, könne er nicht abschätzen, so Leiner Findeis. Noch im Juli werde es neuerlich Gespräche mit der Taskforce des Landes und den zuständigen Bezirkshauptmannschaften Oberpullendorf und Oberwart geben.
Zur Krise der Stunde in Deutschland, der von VW, und zu den Folgen für Österreich. Einen massiven Personalabbau, Werksschließungen, viel weniger Modelle, all das hat der VW-Vorstand schon in den Raum gestellt. Was auch immer genau da kommen wird, Österreich wird unmittelbar und direkt betroffen sein, denn die Zulieferindustrie hängt stark an der deutschen Autobranche. Volker Obermeier berichtet.
Die Verkaufszahlen gerade der großen Hersteller gehen seit Jahren nach unten. Das Minus beim Neuwagenabsatz liegt bei etwa 20%. Und in diesem Ausmaß sind etwa auch die deutschen Werke geringer ausgelastet. Das spüren auch die Zulieferer wie die Firma Henn in Dornbirn. Mitarbeiterstand an die 550. Henn fertigt Verbindungen etwa für die Wasserkühlung oder Turbomotoren. Geschäftsführer Martin Ohneberg spricht von einem großen Umbruch.
Die Verunsicherung ist natürlich da, ist ganz klar. Nicht nur aufgrund der ganzen Automobilindustrie, sondern insgesamt aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Ich glaube, es gibt da unterschiedliche Betroffenheit in den einzelnen Unternehmen, weil die sind unterschiedlich ausgerichtet, aber die Unsicherheit ist da.
Das Rezept der Vorarlberger Strategie ändern, diversifizieren und etwas stärker auf andere Bereiche setzen.
Was wir machen ist, wir versuchen verstärkt auch den Non-Automotive-Bereich aufzubauen, also Wachstumsfelder definieren, indem man auch verstärkt sich positioniert und investiert.
Nicht allen Zulieferbetrieben wird das gelingen. Sie sind stark von einem Hersteller abhängig. So sind mehr als 130 Unternehmen in Österreich direkt mit Volkswagen verbunden. Die meisten Firmen finden sich in Oberösterreich sowie in der Steiermark. Nach Angaben des Lieferkettenforschungsinstituts ASCII hängen direkt an die 6.300 Jobs an VW und seinen Marken. Vom Stahl über Beleuchtung und Innenausstattung bis hin zu Motorteilen. Die anhaltende Absatzkrise der deutschen Hersteller werde auch in Österreich wirken, sagt die Dietmar Schäfer, Chef der AGE Automotive.
Wir haben hier deutliche Rückgänge bei den Beschäftigungsverhältnissen in der Branche in Österreich. Nicht erst seit diesem Jahr, auch bereits die letzten zwei Jahre sehen können. Und das wird sich in der Form auch weiterentwickeln.
Die Autozulieferindustrie beschäftigt in Österreich in Summe an die 75.000 Menschen. Die Einschnitte inklusive Stellenstreichungen bei unserem Nachbarn dürften hierzulande an die 20.000 Jobs kosten, so die Schätzung von Dietmar Schäfer. Klar ist für ihn, dass sich die Branche im Inland auf die Veränderungen in Deutschland einstellen muss. Da geht es vor allem darum, ob die Firmen preislich den Vorstellungen der Wolfsburger entsprechen und sich international wettbewerbsfähig zeigen.
Das heißt, wir haben zu hohe Lohnstückkosten, wir haben zu hohe Energiepreise. Das sind Dinge, die uns an der Stelle sicherlich überhaupt nicht weiterbringen und eher nachhaltig schwächen.
Auch bei den Zulieferbetrieben sind Verlagerungen nach bzw. neue Standorte in Osteuropa möglich, um Produktionskosten zu senken. Weniger wahrscheinlich ist das Ausweichen auf chinesische Hersteller, die nach Europa drängen. Zum einen sind deren Preisvorstellungen für die Zulieferer nicht einmal kostendeckend. Zum anderen setzen sie auf eigene Partner und Lieferketten.
Die Krise der deutschen Automobilindustrie und die Folgen für Österreich, Volker Obermeier hat berichtet. Und wir gehen gleich weiter dorthin, wo gerade versucht wird, verzeihen Sie das platte Sprachbild, wo versucht wird, den schlingenden Karren wieder in eine erfolgversprechende Spur zu bringen. Nach Deutschland also zu unserem Korrespondenten Andreas Pfeiffer in Berlin. Guten Tag aus Wien.
Guten Tag aus Berlin.
Andreas, eine Aufsichtsratssitzung bei VW gestern, die große Aufregung, aber nichts wirklich Konkretes gebracht hat, und unmittelbar danach ein Ultimatum des VW-Betriebsrates an den Vorstand, das heute schon abläuft. Was will der Betriebsrat?
Ja, der Betriebsrat verlangt, dass Oliver Blume, der Vorstandschef, noch heute Freitag Klarheit schafft. Klarheit über die schon vor 2 Wochen kolportierte Zahl von 100.000 Arbeitsplätzen, die gestrichen werden könnten. Klarheit über die Pläne, gleich 4 Werke am Standort Deutschland zu schließen. Darüber hat Blume in der gestrigen Aufsichtsratssitzung offenbar nichts gesagt. Und das hält die Betriebsratschefin Daniela Cavallo für den Gipfel der Respektlosigkeit. Ich nehme allerdings an, dass der Vorstand das Ultimatum verstreichen lässt. Offenbar sind die Entscheidungen über Inhalte von derartiger Tragweite noch lange nicht reif.
Neben dem Betriebsrat sitzt auch das Land Niedersachsen als 20% Eigentümer von VW im Aufsichtsrat. Kamen aus der niedersächsischen Landespolitik Absichtserklärungen oder Stellungnahmen, die uns schlauer machen würden?
Nun, der Ministerpräsident Niedersachsens, Olaf Lies, der diese 20%-Karte gewissermaßen in seinen Händen hält, er hat schon lange vor der gestrigen Sitzung klargestellt, dass er Werksschließungen und drastischen Personalabbau nicht für ein sinnvolles Zukunftsszenario hält. Anderes ist von der Politik ja auch nicht zu erwarten. Sein Gegenvorschlag ist, die in China produzierten Modelle von VW nach Deutschland zu holen, um die heimischen Standorte besser auszulasten und damit zu retten. Gestern Abend aber wollte auch Lies keine konkreten Angaben machen. Vielmehr lobte er recht kursorisch die intensiven Bemühungen des Vorstandes. Offenbar richtet sich auch die Landespolitik auf einen langen Verhandlungsmarathon ein.
Einschubfrage: Wie sehr oder nicht zittert ganz Deutschland, gemessen an den Medienreaktionen zumindest, um das Flaggschiff VW?
Ja, der Riese Volkswagen wankt, das beschäftigt natürlich das ganze Land und natürlich vor allem die 670.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Konzerns. Dass die einst so erfolgreiche deutsche Schlüsselindustrie nun wirklich schon lange defizitär unterwegs ist, das war bekannt. Aber dass nun auch Werksschließungen am Standort Deutschland in Betracht gezogen werden, das ist schon eine neue und starke Irritation. Experten allerdings verweisen auch darauf, dass die gesetzlichen Hürden einer Werksschließung sehr hoch liegen. Unter ihnen Frank Schwope, der Folgendes dazu sagt.
Das ist ein Drohszenario, um die Belegschaft unter Druck zu setzen, ein Drohszenario des Vorstandes, eine Verhandlungsbasis sozusagen. Es gibt ja die westdeutschen Werke, 6 westdeutsche Werke, zu denen auch Emden und Hannover gehören, die unter das VW-Gesetz fallen, wo das Land Niedersachsen besondere Mitspracherechte hat. Ich glaube, es ist nahezu ausgeschlossen, diese Werke zu schließen. Im Endeffekt geht es, glaube ich, auch insbesondere darum, dass der Vorstand Stellen abbauen will.
Soweit Frank Schwope. Er hat allerdings auch keinen Zweifel daran, dass der bereits beschlossene Abbau von 50.000 Stellen nicht reichen wird, um noch einmal die Kurve zu kriegen.
Kommen wir zurück zum aktuellen Krisenmanagement. VW-Chef Oliver Blume hat im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung einige dramatische Ankündigungen durchsickern lassen. Kündigungen, Werksschließungen. Gestern im Aufsichtsrat war er offenbar so unkonkret wie nur irgend möglich. Welchen höheren Plan folgt der VW-Chef?
Nun, sein Plan trägt den schönen Titel Zielbild 2030. Und das Ziel ist, dass VW robust, wettbewerbsfähig und nachhaltig erfolgreich wird. Dieses blumige Management-Deutsch spricht er auch in der Videobotschaft, die er gestern noch ins Netz gestellt hat. Hören wir einen kurzen Ausschnitt daraus.
Gerade jetzt kommt es darauf an, die ganze Stärke unseres Konzerns zu entfalten, Synergien über alle Marken und Regionen hinweg maximal heben, Kosten senken und unsere Effizienz weiter steigern.
Soweit Oliver Blume, der gestern aber auch angekündigt hat, die Modellpalette von VW um bis zu 50% zu reduzieren, die Ausstattungsoptionen gar um 75%. Das lässt dann schon erkennen, dass solche Ziele drastische Maßnahmen erfordern.
Und Blume wird sich am Ende mit dem Land Niedersachsen, auch mit dem Betriebsrat, dem früher allmächtigen Betriebsrat, zusammensetzen müssen. Gibt es beim Land, einen Sprecher haben wir schon gehört, und beim Betriebsrat so etwas wie ein Einsehen in die Zahlen des Vorstandes? Oder könnten die zwei glauben, auch das aussitzen zu können, wie so vieles anderes früher?
Ja, ich glaube schon, dass man auf der Arbeitnehmerseite, auch auf der Seite der Politik, den Ernst der Lage erkannt hat. Es ist ja objektivierbar, dass die chinesische Konkurrenz, die amerikanischen Zölle sehr ungünstige Rahmenbedingungen für das Unternehmen darstellen. Allerdings bringen die hausgemachten Fehlentscheidungen, das lange Verschleppen der Wende zur E-Mobilität, die Planungsunsicherheit und nicht zuletzt auch diese mangelhafte Kommunikation der Konzernführung die Betroffenen auf die Barrikaden. Aber ein Aussitzen dieser Krise, daran glaubt wohl niemand mehr, denn die Absatzzahlen aus den Zeiten vor Corona wird es nie mehr geben und die chinesische Konkurrenz wird mit Zuwarten ganz sicher nicht einzuholen sein.
Wenn wir noch kurz darauf schauen, was die VW-Führung so alles beklagt in Deutschland, die hohen Standortkosten, die Bürokratie, die Strompreise und so weiter, eigentlich klingt das ja nach einer Art Sammelklage gegen die Regierung, konkret gegen Bundeskanzler Friedrich Merz, oder?
Nun ja, Friedrich Merz hat ja schon einmal geliefert. Er hat sich in Brüssel ja dafür eingesetzt, dass das Verbrenner-Aus von der EU-Kommission noch einmal aufgeweicht worden ist. Eine Art Gnadenfrist für die deutsche Automobilindustrie, die Wende zur E-Mobilität ja lange verschleppt hat. Aber ja, das reicht noch immer nicht. Davon ist auch Hildegard Müller überzeugt, die Chefin des Automobilverbandes. Hören wir auch sie.
Mit großer Vehemenz droht natürlich die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit des Standortes. Das heißt, unsere Kostenstruktur hier ist im Vergleich zu anderen Produktionsstandorten schon in Europa oftmals viel zu teuer. Und hier geht kein Weg an Reformen vorbei. Und das weiß Politik auch schon lange. Und wer jetzt immer sagt, Werksschließungen dürfen nicht sein oder anderes, der muss sich auch nach seiner Verantwortung fragen lassen, ob wir denn alles getan haben, damit wir in Energiekosten, Bürokratiekosten, Steuern, Abgaben, Umlagen und anderen Themen wettbewerbsfähig sind.
Ja, das ist der Fingerzeig in Richtung Politik. Reformen, also noch mehr Reformen, da wird der Bundeskanzler sicher noch gefordert sein. Und dass die deutsche Automobilindustrie Druck auf die Politik ausüben kann, das ist eine Tradition, die ist so alt wie Volkswagen selbst.
Und wie es weitergeht, in diesem Fall erlauben wir uns die Anmerkung, das wird die Zukunft weisen. Andreas Pfeiffer war das in Berlin. Dankeschön.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Zurück nach Österreich, da sind die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen nach wie vor hoch. Ein Mittel, um diesen sogenannten Gender Pay Gap zu schließen, ist, die Lohnunterschiede sichtbar zu machen. Dieses Ziel verfolgt die neue EU-Richtlinie zur Lohntransparenz, die Anfang Juni in Kraft getreten ist, in Österreich aber noch nicht, weil sich Sozialpartner und Regierung bisher auf kein neues Gesetz einigen konnten. Trotzdem gelten schon jetzt einige Bestimmungen der Richtlinie, sagt die Arbeiterkammer. Michael Fröschl berichtet.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist das Ziel der EU-Richtlinie zur Lohntransparenz, die unter anderem vorsieht, dass Beschäftigte ein Recht haben zu erfahren, was Kollegen verdienen, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten. Die Richtlinie ist EU-weit seit gut einem Monat in Kraft. Viele Mitgliedstaaten, darunter auch Österreich, haben sie noch nicht in nationales Recht umgesetzt. Die Wirtschaft befürchtet mehr Kosten und mehr Bürokratie, während die Arbeiterkammer auf eine rasche Umsetzung drängt und heute gemeinsam mit der Gleichbehandlung Anwaltschaft darauf hinweist, dass manche Bestimmungen der Richtlinie schon jetzt ohne nationales Gesetz gelten würden, so die Leiterin der beim Frauenministerium angesiedelten Gleichbehandlungsstelle Sandra Konstatzki.
Die verspätete Umsetzung der Richtlinie bedeutet nicht, dass die Rechte der Beschäftigten und der Frauen auf Eis liegen. Die Betroffenen von Entgeltdiskriminierung können sich jetzt schon auf einzelne Bestimmungen der Richtlinie berufen.
Wie etwa das Recht, die Durchschnittsgehälter der Kolleginnen und Kollegen mit vergleichbarer Tätigkeit zu erfahren. Damit Einkommensunterschiede nicht weiter ein Tabuthema sind, sagt die Gleichbehandlungsanwältin.
Frauen, die zu uns in die Beratung kommen, erfahren vor allem durch Zufallsfunde, dass männliche Kollegen für dieselbe Tätigkeit mehr verdienen. Es kann einfach nicht sein, dass Frauen nur wegen eines vergessenen Lohnzettels im Druckerraum von der Benachteiligung erfahren oder weil sie ihre Karenzvertretung einstellen und hier drauf kommen, dass der vergleichbare Mann mehr verdient oder durch ein informelles Gespräch.
Auch Bewerberinnen hätten schon jetzt den Anspruch, das vorgesehene Einstiegsgehalt und die Gehaltsspanne zu erfahren. AK-Präsidentin Renate Anderl verspricht rechtliche Unterstützung.
Jede Frau in diesem Land kann darauf zählen, dass wir im Bedarfsfall auch vor Gericht unterstützen, um ihr Recht auf gleiches Entgelt und die Herausgabe aller Informationen durchzusetzen.
Auf Regierungsebene ist ein rascher Beschluss eines nationalen Gesetzes mit weiteren Detailregelungen nicht in Sicht. Das SPÖ-Sozialministerium hat einen Entwurf vorgelegt, aber wie die Wirtschaft lehnen ÖVP und NEOS weitere Auflagen und Mehrkosten für Betriebe ab.
Wechsel wiederum ins Ausland am Beginn der Sommerurlaubshochsaison mit schlechten Nachrichten aus einer beliebten Urlauberdestination. In Andalusien in Südspanien toben verheerende Waldbrände. 12 Menschen sind in den Flammen bereits umgekommen und diese Zahl dürfte noch steigen. Laut dem regionalen Gesundheitsminister ist es eine beispiellose Tragödie, berichtet Stefan Gehrer.
Feuer und Rauch breiten sich über den gesamten Horizont der südspanischen Provinz Almeria in Andalusien aus. Fortlaufend steigen Hubschrauber auf, um mit ihren Wasserladungen den immensen Waldbrand etwas zu begrenzen. Es ist ein Brand von nie dagewesenem Ausmaß, eine beispiellose Tragödie, das sagt der regionale Gesundheitsminister. Und Francisco Reyes, der Bürgermeister der Gemeinde Los Gallardos, kann noch nicht genau sagen, wie viele Menschen bisher gestorben sind. Er schätzt, etwa 12 und mindestens 7 oder 8 Personen seien verletzt worden.
No sabemos bien la cifra exacta, pero parece ser que sí, que se habla de unos 12 fallecidos.
Bei einigen der Toten dürfte es sich um britische Touristen handeln, die in ihren Autos von den Flammen eingeschlossen wurden. 19 Personen werden derzeit vermisst, aber diese Zahlen sind Momentaufnahmen. Sie dürften weiter steigen. Rund 1000 Menschen mussten bereits in Sicherheit gebracht werden. 54 Personen vom Campingplatz wurden im Gemeindezentrum von La Garrucha untergebracht, sagt Bürgermeister Alvaro Ramos. Hier werden sie vom Roten Kreuz versorgt.
Aquí se alojado 54 personas del camping de la Gallardo, principalmente.
Der Brand ist gestern im Küstenhinterland von Almeria ausgebrochen, möglicherweise durch eine abgerissene Stromleitung, die in die völlig ausgetrocknete Vegetation gefallen ist. Und dann haben sich die Flammen rasant ausgebreitet, das schildern mehrere Zeugen. Ganz Südosteuropa leidet derzeit unter einer extremen Hitze. Auch in Südfrankreich mussten bereits rund 10.000 Menschen ihre Häuser verlassen. In Almeria fliegen die Hubschrauber weiter. Der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Die Einsatzkräfte hoffen, dass das den Kampf gegen die Flammen erleichtern könnte.
Berichtet Stefan Gehrer weiter in den Nahen Osten. Zum ersten Mal seit 20 Jahren soll die palästinensische Bevölkerung ein neues Parlament wählen, und zwar am 28. November. Nach den bisher letzten Wahlen zum sogenannten Legislativrat im Jahr 2006 hatte die Palästinenserführung die Arbeit des Rates 2007 zuerst ausgesetzt und 2018 aufgelöst. Nicht nur deshalb herrschen auch jetzt große Zweifel an den Erfolgsaussichten dieser Neuwahlen. Berichtet aus Israel Nikolaus Wildner.
Solange sich bestimmen lässt, wer gewinnt, ist an Wahlen nichts auszusetzen. So lässt sich der Zugang der palästinensischen Autonomiebehörde zu Wahlen zusammenfassen. Die magere Bilanz in 32 Jahren seit ihrer Gründung, 2 Präsidentenwahlen und 2 Parlamentswahlen zum gesetzgebenden palästinensischen Legislativrat. Die bisher letzten Wahlen im Jahr 2006 bescheren der islamistischen Hamas eine absolute Mandatsmehrheit. Nach der gewaltsamen Übernahme des Gazastreifens durch die Hamas 2007 setzt Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas die Arbeit des Legislativrates aus. Warum sollte es diesmal anders verlaufen? Noch dazu vor dem Hintergrund, dass die Fatah, die Partei von Präsident Mahmoud Abbas, unter Palästinensern seit Jahrzehnten weitaus geringere Zustimmungswerte zeigt als die Hamas. Um bei den Wahlen antreten zu dürfen, werden wahlwerbende Parteien die Grundlagen der PLO, der palästinensischen Befreiungsorganisation, akzeptieren müssen. Die PLO, ein Dachverband 11 palästinensischer Parteien, hat Israels Existenz akzeptiert. Die Hamas und andere palästinensische Terrororganisationen lehnen das kategorisch ab. An dieser Vorwahlhürde dürfte die Hamas also bereits scheitern. Doch der Ausschluss der Hamas von Wahlen würde die Zustimmungswerte der Fatah wohl nur noch weiter sinken lassen. Warum also überhaupt Wahlen? Der Grund dafür liegt wohl weniger im Wunsch einer Volksbefragung des mittlerweile 90-jährigen Mahmoud Abbas, sondern viel eher in der Notwendigkeit, den USA, der EU und arabischen Staaten zu beweisen, dass die palästinensische Autonomiebehörde zu Reformen bereit und auch imstande ist. Die Dringlichkeit, das zu beweisen und damit den Erhalt finanzieller Unterstützung zu begünstigen, ergibt sich auch aus den Maßnahmen, mit denen Israels Finanzminister Finanzminister Bezalel Smotrich die palästinensische Autonomiebehörde seit Jahren wirtschaftlich massiv unter Druck setzt. Nicht wenige sehen darin den Versuch, die palästinensische Selbstverwaltung gänzlich zum Einsturz zu bringen. Es könnte daher durchaus beabsichtigt sein, dass die Ankündigung zu palästinensischen Neuwahlen Ende November, kurz vor dem Treffen der Palästina-Gebergruppe bei der EU-Kommission in Brüssel kommenden Montag stattfindet. Bei der internationalen Geberkonferenz sollen laut Programmankündigung Reformen der palästinensischen Autonomiebehörde und die Koordinierung wirtschaftlicher Hilfe im Mittelpunkt stehen. Zweifel am Zustandekommen der Neuwahlen wird es dennoch bis zuletzt geben, nachdem Mahmoud Abbas 2021 versprochene Neuwahlen kurzfristig abgesagt hat, da er seine Machtposition in Gefahr gesehen hatte.
Eine Filmbesprechung, so früh in der Sendung schon. Es ist ein politischer Film, um den es geht, ein russischer Film, der sich damit beschäftigt, wie Russland unter Präsident Putin versucht, alle Spuren des grausamen Wirkens von Diktator Josef Stalin aus der Öffentlichkeit zu entfernen. Eben auch Schilder auf Moskauer Häusern, die an die Opfer Stalins erinnern. Karton heißt dieser Film. Christian Lininger hat ihn schon gesehen.
Die Aktivistin Natalia sitzt im Monitorraum eines großen Moskauer Wohnblocks, geht mit den Sicherheitsleuten die Aufnahmen der Überwachungskameras durch, auf der Suche nach einem unbekannten Täter, der Gedenktafeln von der Hauswand abmontiert hat. Kleine, metallene Tafeln, die daran erinnern sollen, dass in diesem Haus Menschen gewohnt haben, die auf Befehl des sowjetischen Diktators Josef Stalin ermordet wurden. Da entwickelt sich ein Krimi, meint Yegor Yesayev, der Regisseur des Dokumentarfilms Karton. Allein eine spezielle Gedenktafel für einen Menschen wurde dreimal hintereinander entwendet. Wer steht dahinter? Randalierer? Politische Aktivisten? Gar der Staat? Klar ist jedenfalls, dass die heutigen Machthaber die Aufarbeitung eines der blutigsten Kapitel der sowjetischen Geschichte, Stalin hat allein Ende der 30er Jahre mehr als 700.000 Menschen hinrichten lassen, verhindern wollen. Regisseur Isaev.
Die Machthaber beginnen, alle Erinnerungen auszulöschen, die im Widerspruch zu ihrer heutigen Politik stehen.
Diese heutige Politik ist zwar nicht mit dem Staatsterror gegen die eigene Bevölkerung der Stalinzeit vergleichbar, trotzdem, es gibt wieder Zensur, Kritik am Krieg gegen die Ukraine ist verboten, Menschenrechtsgruppen zählen mehr als 2.100 politische Gefangene und über 4.700 noch laufende politische Strafprozesse. Von einem Prozess des Abgleitens in den Totalitarismus, spricht Isaev. Ihn interessiert aber vor allem, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Der Film zeigt die vielen, die jetzt Angst haben, den Mund aufzumachen, die Mitläufer mit dem Regime, die glauben, in den jetzigen Kriegszeiten Oberwasser zu haben, und mutige Menschen wie die Aktivistin Natalia, die sich dagegen stellen. Aus Karton, so ja auch der Filmtitel, bastelt sie Ersatz für die verschwundenen Metalltafeln. Konstantin Karjagin, verantwortlich für den Filmschnitt.
Wir sehen ein sehr komplexes, facettenreiches Mosaik verschiedener Meinungen und Einstellungen zum Thema Erinnerung, aber auch zu dem, was derzeit in Russland passiert. Wir hören, was man in Russland denkt und erfahren, dass die Gesellschaft in Wirklichkeit tief gespalten ist.
Es ist ein Einblick, wie man ihn seit Kriegsbeginn nur noch selten aus Russland bekommt. Und so ist der Film viel mehr als ein Krimi in Dokumentarfilmform. Aber auch das Kriminalrätsel um die verschwundenen Gedenktafeln wird letztlich gelöst. Das Zentrum für Terrorismusabwehr, eine Abteilung des Innenministeriums, steht dahinter, erzählt Regisseur Isaev. Womit sich der Verdacht bestätigt hat, dass es der heutige russische Staatsapparat ist, der die Aufarbeitung der Verbrechen seiner Vorgängerorganisationen verhindert.
Christian Lininger hat berichtet, mehr dazu heute Abend im Europa-Journal um 18.25 Uhr, gleich nach dem Abendjournal. Wir docken aber noch einmal an Russland und den Angriffskrieg gegen die Ukraine, wie dieser Krieg vor allem durch den Einsatz von Drohnen die Kriegsführung revolutioniert hat. Darum geht es im neuen Ö1-Journale-Podcast Gehört vertieft. Mehr von Christine Tönige-Frenkenberger.
Die Angriffe im Ukraine-Krieg sind zunehmend leise, präzise und unbemannt. Die Drohnentechnologie hat sich zum zentralen Taktgeber entwickelt, sagen ORF-Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz und Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer.
Es gibt also immer noch auch Experten oder auch Militärs, die sagen, nun, das ist jetzt ein Phänomen, eine weitere Fähigkeit, die aber also noch nicht als wirklich revolutionär zu betrachten ist. Ich sehe das nicht so. Wir sehen also wirklich eine existenzielle Veränderung der Art und Weise, wie Kriege geführt werden, durch den Einsatz von nicht nur Drohnen, sondern vor allem auch teilautonomen und zukünftig autonomen Systemen. Und den meisten ist nicht bewusst, was quasi hier passiert gerade.
Da ist schon, glaube ich, insgesamt eine gewisse Büchse der Pandora geöffnet worden, die sehr bedenklich ist.
So setzt die Ukraine immer wieder hunderte Drohnen für Gegenangriffe auch in Russland ein. Etwa auf Ölanlagen, was in vielen Regionen zu einer Treibstoffkrise führt. Besonders gefährlich sind FPV-Drohnen. Sie geben dem Drohnenpiloten die Möglichkeit, eben aus einer Distanz durch die Kamera einen Blick auf das Geschehen zu haben.
Und die Drohne ist also im Prinzip sehr einfach aufgebaut. Wir haben also einen Grundkörper, der kommt aus dem 3D-Drucker mit der Elektronik. Wir haben Motoren, Propeller, wir haben einen Akku. Wir haben vorne den Sprengkörper von dieser RPG-7, von dieser Panzerabwehrrakete, die im Prinzip eine hohlladungsbildende Wirkung hat. Und hinten, da befindet sich quasi Gasfaserdraht drinnen. Das heißt, eine sogenannte Gasfaserdrahtgesteuerte Drohne, die Reichweiten entwickeln bis zu 55 Kilometer und das ist das Entscheidende, durch diese Glasfaserdrahtsteuerung nicht störbar sind. Und was Russland quasi an der Front tut, ist, dass es diese Drohnen als sogenannte Schläferdrohnen einsetzt. Das heißt, sie fliegen quasi in Räume, wo sie erwarten, dass es zu einem Verkehrsaufkommen kommt. Dann landet dort die Drohne, wartet und wenn man dann ein Fahrzeug sieht, startet die Drohne und stürzt sich in dieses Fahrzeug hinein.
Einen Angriff wie diesen hat Christian Wierschütz im vergangenen November in der Ukraine überlebt. Angst hat er dennoch nicht, sagt Wierschütz, aber einen Talisman von seiner Enkelin.
Der Opi sagt immer, schau, ich werde so gut wie möglich aufpassen und ich habe ja einen Talisman von ihr gekriegt. Das ist einer von diesen drei Angry Birds, der blaue. Den habe ich immer mit, nicht? Und der beschützt mich auch und damit habe ich dich immer bei mir. Meine Frau sagt immer, Baldrian und Gott vertrauen.
Und bis Oktober wird der Opi noch aus der Ukraine für uns berichten. Mehr dazu im neuen Ö1-Journale-Podcast gehört vertieft zu beziehen, überall, wo es Podcasts gibt. Wer Waffen, Luxusautos und Uhren sucht, ist in der Schweiz genau richtig. Das wissen auch internationale Verbrecherorganisationen. Sie rekrutieren immer öfter Online-Jugendliche, um in der Schweiz auf Einbruchstour zu gehen. Allein in diesem Jahr hat man schon bis zu 350 Fälle registriert, die in dieses Muster fallen. Die Spur führt oft nach Frankreich. Die Details von unserer Schweiz-Korrespondentin Bettina Prendergast.
Französische Rapper singen vom schnellen Geld mit Waffen und Drogen. Das ist Musik in den Ohren vieler Jugendlicher in den Banlieues, den verwahrlosten Vierteln in den Vorstädten Frankreichs. Kriminelle Netzwerke versprechen ihnen genau dieses Leben in Luxus und für junge Menschen ohne Perspektive, aber mit viel Zeit ein verlockendes Angebot.
Dafür werden junge Erwachsene, aber auch Minderjährige missbraucht.
Das ist Berina Repesa von der Bundespolizeibehörde FEDPOL.
Wir haben den Auftraggeber, dann gibt es die Rekrutierer, die sind auf Social Media tätig, zum Beispiel Snapchat und TikTok. Und dann gibt es noch die Logistiker, die stellen die Fahrzeuge zum Beispiel zur Verfügung, die Zugtickets und instruieren die Jugendlichen.
In den vergangenen Wochen ist im Westen und im Nordosten des Landes wieder in Waffengeschäfte eingebrochen worden, aber auch Autohändler und Juweliere stehen auf der Einkaufsliste der Jugendlichen. Seit Jahresbeginn gibt es zwischen 300 und 350 Fälle, schätzt Repesa.
Das ist eine erschreckende Zahl, denn es bedeutet auch, dass über 360 Jugendliche für Straftaten in der Schweiz rekrutiert wurden, darunter auch Schweizer Jugendliche.
Aber die meisten stammen aus Frankreich und dort landet auch die Beute.
Wir haben auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass in der Schweiz entwendete Waffen innerhalb von 24 Stunden in Marseille bei Bandenkämpfen aufgetaucht sind.
Die Jugendlichen stellen sich bei ihren kriminellen Ausflügen über die Grenze mitunter sehr ungeschickt an. Die Polizei schnappt viele, oft nach einer gefährlichen Verfolgungsjagd, sagt Christian Brenzighofer. Er ist der Kommandant der Kantonspolizei Bern.
Sie sind dann mit bis zu 200 Stundenkilometer unterwegs mit diesen Fahrzeugen. In der Regel können sie kaum Auto fahren. Das ist nicht ein Eignungskriterium. Wir haben schon im Nachgang zu solchen Delikten sehr schwere Unfälle gehabt.
Den Auftraggebern ist das egal. Es gibt genügend Nachschub an Möchtegern-Gangstern.
Das eigentlich sind sie so wie Wegwerfdelinquenten.
Für die Exekutive in den Kantonen ist es frustrierend. Allein kommen sie kaum an die großen Fische heran. Das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit, das FEDPOL und die Kantonspolizeien arbeiten jetzt in einer Taskforce zusammen. Mit einem ersten Erfolg, ein großer Auftraggeber ist schon geschnappt worden. Die sozialen Probleme über der Grenze in Frankreich können die Schweizer Ermittler aber nicht lösen.
Berichtet aus der Schweiz Bettina Prendergast. Und noch eine Filmbesprechung jetzt. Es begann mit einer Brieffreundschaft, am Ende wurde daraus ein Spielfilm. In The Stories, die Geschichten, erzählt der ägyptisch-österreichische Regisseur Abu Bakr Shawki, eine Familiengeschichte zwischen Kairo und Wien in politisch bewegten Zeiten. Ein melancholisches Feel-Good-Movie, das mit dem ORF-Filmfernsehabkommen kofinanziert worden ist. Magdalena Miedl berichtet.
Dear Ahmed, I saw your address in the magazine. I'm also looking for a pen pal. It's so strange to write a letter to Egypt all the way from Austria.
Das ist die Wienerin Liz, gespielt von Valerie Pachner. Auf der Suche nach einem Brieffreund hat sie die Adresse des jungen Ägypters Ahmed in einem Magazin gefunden.
I want to learn about everything you do. I don't think it's that different from us. Family is the same everywhere.
Sie will alles über ihn wissen und sie hat die Vermutung, so unterschiedlich können Familien hier wie dort gar nicht sein. The Stories erzählt die Geschichte einer Familie in Kairo und die des Sohnes Ahmed, der als junger Mann mit einer Österreicherin eine Brieffreundschaft beginnt. Und daraus wird Liebe. Ganz erfunden ist das nicht, sagt Regisseur Abu Bakr Shawki.
Original wollte ich einen Film machen über, wie sich meine Eltern getroffen haben in den 70ern. Sie ist Österreicherin, er ist Ägypter und sie haben sich Briefe geschrieben. Und dann wurde es eine größere Familiengeschichte, wo sich zwei Welten treffen.
Die Filmfamilie ist also erfunden. Ahmeds Vater ist hoher Beamter beim Landwirtschaftsministerium, plant Baumpflanzungen in der Wüste und fügt sich nicht so ein, wie er soll. Ahmeds Mutter hat mit dem Chaos der Familie zu kämpfen. Es gibt zwei Brüder und eine ganze Reihe von Onkeln, die ständig auf der Wohnzimmercouch sitzen und über Fußball diskutieren.
Es ist immer was los da. Die Tür steht immer offen. Es sind immer Gäste, die raus und reinkommen. Es spricht jeder sehr laut. Das Fenster ist offen und draußen hört man die Straße. Das gehört irgendwie zu dem Chaos dazu, das auch ein bisschen das Leben in Kairo ausmacht.
Strukturiert ist der Film zum einen durch Erfolg und Misserfolg des Fußballteams, zum anderen durch die politischen Ereignisse, die von der Familie teils verzagt, teils stoisch aufgenommen werden.
Der Film spielt von 67 bis 84 und das war eine sehr turbulente Zeit, viele verschiedene Kriege, dann war wieder Frieden, dann Aufstände und es hat sich sehr viel geändert in der Gesellschaft und das hat mich sehr interessiert, wie solche politischen Events eine kleine Familie beeinträchtigen und normale Menschen, die einfach nur leben wollen und ihre Ziele haben, ihre Träume haben und das dann irgendwie dazwischen kommt.
Ahmed ist Pianist und bekommt ein Begabtenstipendium, um in Wien zu studieren. Doch auch hierhin folgt ihm das Unglück, von dem sich die Familie verfolgt fühlt. Sein ewiger Konkurrent ist längst da. Dafür begegnet Ahmed endlich Liz und auch ihren Eltern, gespielt von Maria Hofstetter und Johannes Krisch.
Was ist denn?
Gerade ein Kind.
Okay, das ist doch nur ein Student.
Zuerst kommt das Studieren und nachher nimmt das meine Tochter. Was glaubst du, was die ganzen Briefe sind? War besser gewesen, sie hätten nicht schreiben gelernt. Nee.
Die Dynamiken sind die gleichen, die haben die gleichen Jokes und alles. Und das wollte ich im Film zeigen, dass es natürlich kulturell ein bisschen anders ist, aber eigentlich im Großen und Ganzen Familien überall die gleichen sind.
The Stories ist ein Film, in dem Tragödie und Witz eng beisammenliegen. Ein klamaukiges Drama, das beim Publikum in Kairo schon gut angekommen ist und das unerwartet unpolitisch ist. Dafür, dass politische Wirren den Hintergrund dieser Familiengeschichte ausmachen.
Womit wir bei unserem kompakten Nachrichtenüberblick angekommen sind, den hat Martin Balder.
Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP hat einen neuen Vorschlag für die Reform des Wehrdienstes ins Spiel gebracht. Stocker sprach sich in mehreren Interviews für ein 6+3 Modell aus, also 6 Monate Grundwehrdienst plus 3 Monate Milizübungen. Die Milizübungen sollen zunächst zu einer 2-monatigen Truppenübung geblockt und danach auf 40 weitere Tage verteilt werden. Die SPÖ, die 6+2 vorgeschlagen hatte, reagiert positiv, verweist aber auf die laufenden Verhandlungen, ebenso wie die Neos, die zuletzt für ein Freiwilligenmodell plädiert hatten. Der Nationalrat beschließt heute in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause das Doppelbudget für die kommenden beiden Jahre. Laut einer heute veröffentlichten Analyse der Nationalbank treffen die Konsolidierungsmaßnahmen Personen mit niedrigen Einkommen besonders, vor allem durch die Erhöhung der Arbeitslosenversicherung. Die größte Belastung werde sich bei Familien mit Kindern zeigen. Der oberste Einkommenssektor werde vor allem die Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage spüren, so die ÖNB. Im Süden Spaniens sind bei einem verheerenden Waldbrand nach jüngsten Angaben der Behörden mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. 19 werden noch vermisst, so die Regionalregierung Andalusiens. Bei den Opfern soll es sich überwiegend um ausländische Staatsbürger handeln, die die Anweisungen, in ihren Häusern Schutz zu suchen, missachtet hätten, hieß es. Das Feuer in der Nähe von Almería war gestern Nachmittag ausgebrochen, vermutlich durch ein gebrochenes Stromkabel, das auf Buschland gefallen war. Der deutsche Autobauer VW will angesichts des Spardrucks seine Modellpalette deutlich straffen. So soll die Zahl der angebotenen Fahrzeugmodelle schrittweise halbiert werden. Die Ausstattungsoptionen sollen auf ein Viertel reduziert werden. Zu konkreten Einschnitten gibt es noch keine Einigung. Laut Medienberichten könnten 4 VW-Werke in Deutschland geschlossen und bis zu 100.000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Taiwan bereitet sich auf den größten Taifun seit mehr als 30 Jahren vor. Der Wirbelsturm Bawi hat eine Ausdehnung von rund 380 Kilometern und bringt heftigen Regen sowie Sturmböen von bis zu 200 km/h. Mehr als 400 Flüge und mehr als 100 Fährfahrten wurden abgesagt. Schulen und Geschäfte blieben in Taiwan heute geschlossen. Auf den Philippinen hatte Bawi Erdrutsche und Überschwemmungen ausgelöst, bei denen mindestens 15 Menschen ums Leben kamen.
Okay, Martin Balder, Wochenende und Sonnenschein, fast hätte ich es gesungen, will ich Nathalie Auer bei mir im Studio nicht antun. Sie kennt die Wetterprognose und erwartet die bange Frage, kehrt die Hitze bei uns schon wieder zurück?
Ja, auch bei uns baut sich langsam die nächste Hitzewelle auf. Ganz so extreme Temperaturen wie derzeit in Spanien und Frankreich erwarten wir allerdings nicht. In Barcelona wurde gestern zum Beispiel ein neuer Allzeittemperaturrekord aufgestellt mit bis zu 40,9 Grad. In Österreich liegen die Höchstwerte heute Nachmittag zwischen 25 und 33 Grad. Am heißesten wird es in Vorarlberg, Tirol und in Kärnten. Und ähnlich heiß wird es auch am Wochenende. Übrigens, in den Nächten kann man vorerst noch sehr gut lüften. Heute Nacht kühlt es meist auf 18 bis 11 Grad ab. Auch in der kommenden Woche hält die Hitze an. Wann sie ihren Höhepunkt erreicht, ist aber noch unsicher.
Die Temperaturen haben wir gehört. Wie sieht es denn mit Sonnenschein und Gewittern aus?
Ja, passend zum Ferienstart gibt es heute Nachmittag jede Menge Sonnenschein und das zum Teil bei strahlend blauem Himmel. Gewittrige Regenschauer sind also unwahrscheinlich. Am ehesten kann es noch irgendwo an der Grenze zu Italien und Slowenien nass werden. Auch das Wochenende bringt uns einiges an Sonnenschein. Am längsten sonnig wird es vom Bodensee bis zum Innviertel. Sonst ziehen auch ein paar Wolken durch und vor allem morgen sind im Süden einzelne Gewitter möglich. Regnen wird es in den kommenden Tagen also nur vereinzelt und damit bleibt die Trockenheit weiterhin ein Thema.
Danke, Nathalie Auer. Das war das Mittagsjournal am 10. Juli für das Journalteam mit Veronika Filitz Regie, Bernhard Ortmeier Technik und alle anderen Beteiligten verabschiedet sich Franz Renner. Haben Sie einen guten Tag und bleiben Sie dran. Hier ist es und hier kommt gleich in wenigen Sekunden Punkt 1.